Sauerteig. Genau, eine wichtige Sache in der Bibel. Es kommt knapp 20 Mal vor, dieses Wort. Plus die Variationen durchsäuert und so. Habe ich nicht gezählt. Wenn Gott Dinge gebraucht aus der Natur, die man angreifen kann und mit dem Ziel, uns geistliche Zusammenhänge zu erklären, denke, dann müssen wir uns zuerst mal über die Gegenstände selbst ein bisschen Gedanken machen. Deshalb habe ich mir ein bisschen Kultur gemacht. Wie entsteht Sauerteig? Ich habe sogar meine Frau angestellt, dass sie morgen umsetzt. Ich gebe ein Rezept, also eine Methode, es gibt auch andere. 5 Teig Mehl, 6 Zentiliter Wasser, die richtige Temperatur und viel Zeit. Und den Rest machen dann die Mikroorganismen, die überall vorhanden sein, in Mehl, am Gefäß, im Wasser, in der Luft. Und wenn man dann den Sauerteig in den eigentlichen Brotteig, der die Masse ausmacht, einrührt, dann passieren 2 Dinge. Das sind wichtig. Durch die im Sauerteig enthaltenen Milchsäurebakterien wird der ganze Teig durchsäuert. Das ist die erste Wirkung. Und die zweite ist, dass durch die Gärung entstehende Kohlenstoffdioxid bläht die ganze Geschichte auf. Sauerteig ist nämlich ein Triebmittel. Eine Tonne machen mit Sauerteig. Das original italienische Rezept ist mit Sauerteig. Was nun unser Restaurant belangt, so ist es Gott egal, ob wir Brot essen mit Sauerteig oder ohne, ist ihm egal. Das eine wie das andere sagt Jesus, durchwandert den Bauch und geht dann heraus in den Abort. In seiner Gemeinde aber hasst Gott Sauerteig. Das sehen wir schon beim Auszug aus Ägypten, wo dieses Wort in der Bibel zum ersten Mal vorkommt. 2. Mose 12, Vers 15. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Ja, gleich am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun. Denn jeder, der gesäuertes ist, diese Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Das gilt vom ersten Tag bis zum 7. Tag. Jetzt rieche ich noch nicht ganz. Da werden wir das machen, was der Herr sagt, und gehen weg. Sauerteig, das ist von Anfang an klar in der Bibel, hat mit Sünde zu tun und führt zum Tod, haben wir gehört, Todesstrafe. Andersrum, nicht jede Sünde ist schon gleich Sauerteig. Johannes schreibt einmal, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Es gibt aber Sünde, die führt zum Tod, und es gibt Sünde, die führt nicht zum Tod. Also die ist nicht so schlimm. Was ist denn nun eigentlich Sauerteig? Was ist damit gemeint? So tödlich für den, der davon isst, haben wir gehört. Aber auch für die Gemeinde insgesamt. Wenn die Gefahr nicht rechtzeitig erkannt wird und dagegen vorgegangen, dann stirbt auch die Gemeinde. Und was sind auf der anderen Seite Dinge, die zwar auch nicht richtig sind, aber wir wissen, sie passieren immer wieder und die Welt geht deshalb nicht unter. Es ist ganz wichtig in der Gemeinde, dass wir dies erkennen und auseinanderhalten. Sonst über- oder unterreagieren wir. Ich denke, Antwort darauf kann uns nur die Bibel selbst geben. Und ich habe gesehen, im Neuen Testament gibt es insgesamt 5 Stellen, die uns das erklären. 2 habe ich entdeckt in den Briefen des Paulus und 3 in den Evangelien. Die schauen wir uns jetzt um. Erste ist bei Paulus in 1. Korinther 5. Und Vers 1 weg. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der, der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Denn ich zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus versammelt seid, einen solchen Namen unseres Herrn Jesus dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Wir sehen, es geht hier um einen besonders schweren Fall von Unzucht. Wenn die Gemeinde im Umgang mit sexuellen Sünden nicht das richtige Händchen hat, dann gibt es 2 Szenarien. Die erste Möglichkeit ist, dass der Raum sich leert, weil, denke ich schon, jeder hat mal eine Frau oder einen Mann begehrlich, das was verboten ist von der Bibel, wird das jetzt nicht erklären, umgeschaut und wenn jeder, der das gemacht hat, ausgeschlossen ist, ich denke, dann bleiben wenig da. Und die zweite Variante ist, dass die Gemeinde nicht mehr die Gemeinde Gottes ist, sondern eine Behausung von Dämonen, wie es in Offenbarung einmal heißt, und die Gemeinde nichts tut. Also es braucht ein gutes Händchen, denke ich. Das zweite Mal, wo Paulus diese Keule, es ist eine richtige Keule, Todesstrafe herausholt, ist im Galaterbrief. Im Galaterbrief schreitet Paulus ein gegen gewisse Leute, die Gottes Gnade abhängig machen wollen von irgendwelchen menschlichen Werken. Ich lese in Kapitel 1 die Verse 6 bis 9. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn euch aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wiederum. Wenn jemand auch euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Dann ein paar Verse aus Kapitel 3. Und Vers 1. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerk empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Dann Kapitel 5, Vers 9. Das Wort vor: Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also das Evangelium ist eine sensible Sache. Kommen wir jetzt zu dem, was unser Herr sagt in den Evangelien. Ich lese die drei Stellen jetzt zuerst vor und dann versuchen sie der Reihe noch zu erklären. Also wir haben da die Matthäus-Stelle, Matthäus 16, Vers 6, sagt Jesus: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Markus 8, Vers 15: Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und Lukas 12, Vers 1: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Beginnen wir mit der Matthäusstelle. Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. In den Versen davor lesen wir von der Brotvermehrung und von einem anschließenden Streitgespräch zwischen Jesus und den Pharisäern und den Sadduzäern. Die Jünger jetzt zählen eins und eins zusammen und kommen zum Ergebnis: Sicherlich meint er, dass wir von diesen Leuten keinen Sauerteig kaufen sollen. Es ist dem Herrn dann aber doch gelungen, sie aufzuklären. Vers 12, da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Es geht um Lehre. Was war falsch an der Lehre der Pharisäer? Eigentlich in der Theorie waren die Pharisäer ja rechtgläubig. Sie haben alles geglaubt, was die hebräische Bibel lehrt, von 1. Mose bis zu den Chroniken. In der Praxis aber haben sie, wie bei Markus Jesus es definiert, die Schrift unwirksam gemacht, indem sie den Geboten von Gott ihre eigenen menschlichen Gebote hinzugefügt haben. Die Sadduzäer, das waren der Hohe Klerus, die Partei Hohen Priester, haben nur teilweise an die Schrift geglaubt. Alles außerhalb der 5 Bücher Mose haben sie abgelehnt. Speziell die Lehre, dass es eine Auferstehung geben sollte, die war ihnen ein Dorn im Auge. Überhaupt haben sie überirdische Dinge generell geleugnet. Gott greift nicht ein in die menschlichen Angelegenheiten. Es hängt allein von uns ab, ob und wie es hier unten weitergeht. Heute würde man sie die Liberalen nennen. Zum Wort Gottes soll man nichts dazu tun, soll aber auch nichts wegnehmen. Schauen wir uns jetzt den Sauerteig bei Markus an. Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Was das jetzt für ein Sauerteig ist, erklärt Jesus im Unterschied zu vorher, wo es um die Lehre geht, nicht direkt. Der Zusammenhang macht es aber klar. Mit Herodes hat der Herr nämlich nur eine einzige Begegnung gehabt. Vers 23, Vers 8 und 9. Als aber Herodes Jesus sah, war am letzten Tag seines Lebens, freute er sich sehr. denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er vieles über ihn gehört hatte. Und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Er befragte ihn aber mit vielen Worten. Er, Jesus, jedoch antwortete ihm nichts. Und ein Zeichen, das war auch der Wunsch der Pharisäer in den unmittelbar zuvor in Markus 8, zwei Verse vorher lesen wir, oder 3, Vers 11. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Und er seufzt in seinem Geist und spricht: Was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr an das jenseitige Ufer. Und auf dieses hin sagt Jesus jetzt: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Man kann von Jesus viel gesehen und viel gehört und trotzdem ungläubig bleiben, oder? Bei uns bleibt mir der Kleinglaube. Der letzte Sauerteig von Jesus, bei dem Jesus spricht, ist bei Lukas. Hütet euch vor dem Sauerteig des Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Das ist der ultimative Sauerteig. Und wenn der in der Gemeinde um sich greift, dann ist endgültig aus. Ich lese so eine Stelle in Galater 2, eine Beschreibung einer Szene, wo Paulus total außer sich ist. Galater 2, Vers 11. Als aber Kephas, Petrus, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, hat er den Kopf gewaschen. Ist euch aufgefallen, Sauerteig Nummer 1 ist die falsche Lehre. Sauerteig Nummer 2, das ist der Unglaube, findet sich nicht nur bei den Pharisäern, sondern auch bei anderen Leuten. Hingegen scheint die Heuchelei, die scheinen die Frommen exklusiv zu haben. Zumindest hat Jesus sonst niemand gesehen. Jetzt zu einer ganz wichtigen Frage. Indiskret hört sich eigentlich nicht. Aber ich denke, angesichts all der Predigen, die bis heute gehalten worden sind über das Versagen der Pharisäer, muss sie erlaubt sein. Ist es der Christenheit eigentlich gelungen, ihr Lager reinzuhalten, oder ist ihnen gegangen mit den Juden vielleicht noch bestimmte Zeiten schlimmer? Ich denke, in den ersten Jahrzehnten, solange die Apostel noch da waren, ist gegangen. Da ist zwar ab und zu ein bisschen der Sauerteig eingedrungen in die Gemeinde, aber man hat sich Mühe gegeben, ihn wieder rauszufegen. Dann aber ist rapide abwärts gegangen. Und der Tiefpunkt war erreicht, als man im 4. Jahrhundert de facto zu einer Staatskirche mutiert ist. Das kleine Häufchen von Gläubigen hat sich plötzlich wiedergefunden mit einer Horde von nicht wirklich Wiedergeborenen. Und was das Evangelium anbelangt, hat man es ja auch irgendwie, die Lehre, die diese Heiden mitgebracht haben, ihre Anschauungen, aber man müsste integrieren. Es gibt keine Lehre in der Bibel, die damals nicht pervertiert worden wäre. Keine. Und bezüglich Heuchelei sage ich nur ein Wort. Zölibat. Ich lese, was Paulus schreibt im Timotheusbrief. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten. Wenn der Geistliche, unter Anführungszeichen, herumhocht und vielleicht Kind da hat, Kind hier, dann ist es natürlich nicht gut und man findet eine Lösung. Sollte er aber zu heiraten begehren, dann ist er geistlicher gewesen. Jesus hat all diese Entwicklungen natürlich vorausgesehen. Deshalb sagt er Matthäus 13, 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Jetzt gibt es natürlich, wie der Hebräer sagt, eine große Wolke von Zeugen für zwei Dinge in der Bibel. Erstens, Weizenkorn. Weizen ist der Plural, also viele Weizenkörner. Mehl, Teig oder Brot sind in der Bibel immer positive Begriffe. Sie deuten hin entweder auf Jesus oder auf seine Gemeinde oder auf das Evangelium. Und der Zusammenhang klärt. Zweitens, Sauerteig ist immer schlecht. Weil die Kirche aber verständlicherweise nicht gut leben konnte mit diesem Befund, hat man das Gleichnis umgedeutet. Also das Mehl ist jetzt die verlorene Welt, der Sauerteig ist das Evangelium und weil die Frau, das ist natürlich die Kirche, den Sauerteig in das Mehl hineinmischt oder verbirgt heißt das Wort eigentlich, wird bis zum Schluss die Welt für Christus gewonnen. Wenn er dann kommt eines Tages, alles Ballett. Klingt gleich viel besser, kann man eine tolle Predigt halten. Seltsamerweise vertreten diese Auslegung auch viele, die von der Bibel her eigentlich genau wissen, dass ganz etwas anders der Fall sein wird. Der Herr wieder kommt, findet eine andere Situation vor. Aber sie sagen, das muss man verstehen, ja, da steht das Reich der Himmel. Wie kann man etwas Negatives sagen über das Reich der Himmel? Das ist das Reich der Himmel. Die Antwort ist ganz einfach. Wenn man ein paar Verse weiter hochscrollen, in Vers 24, da sagt Jesus, mit dem Reich der Himmel, und mit dem gleichen Ausdruck, ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproßte und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Der Feind ist natürlich der Teufel, das ist schon klar. Geschwister, das Reich der Himmel heißt so, ganz einfach, weil er von dort gekommen ist und wir werden auch dort landen, eines Tages zur Zeit, aber ist es noch hier, unten und somit höchst anfällig. Im Gleichnis wie gesagt, ist der Teufel, der alles ruiniert. Der Teufel aber könnte nichts tun, ist ein Geist, wenn wir uns ihm verweigern würden. Könnte er nichts machen. Hat immer zwei Seiten. Wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte, dann sollten wir nicht die ganze Schuld auf den Teufel schieben, sondern müssen die Schuld auch bei uns selbst suchen. Unser größtes Problem ist die Heuchelei. Deshalb schauen wir uns ein paar Verse an, da bin ich fertig, was Jesus sagt im Anschluss an die Lukas-Stelle, Lukas 12, Vers 1, lesen wir weiter. Also, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wenn ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Das Wesen der Heuchelei besteht, mathematisch ausgedrückt, in der Differenz zwischen dem, was wir sind und dem, was wir nach außen hin vorgeben zu sein. Man darf nicht vergessen, wir stehen ja unter einem bestimmten Druck. Gott hat nicht hinterher gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Natürlich sollen die Menschen was sehen an uns, das ist schon klar. Aber wir sollen nicht zur Schau stellen. Wir müssen auch nicht unsere ganzen Probleme ständig ausschreien. Aber wir sollen nicht schauspielen. Heuchler ist, Paulus gebraucht zweimal dieses Wort, ein Augendiener. Er arbeitet für das Publikum. Wenn kein Auge da ist, wie in diesem Verse da, wieso sollte ich dienen? Ein Augendiener. Wir wissen aber, dass immer jemand da ist. Auch dass wir in der Kammer sagen, das Gebet, der Raum, wo man sich zurückzieht zum Gebet, das war eine Vorratskammer ohne Fenster. Auch das wird gehört und registriert. Das kann man sich halt gut vorstellen in der digitalen Welt, ob es uns passt oder nicht. Jesus sagt einmal, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden, müssen sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Wie gut, dass wir wissen dürfen, dass er uns rausgenommen hat aus dem Gericht. Wir haben alle verloren. Johannes, ich stelle dir das auch noch vor. 5, Vers 24. Johannes 5, Vers 24. Da sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt ins Gericht, nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.
Das ewige Leben.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Und hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten. Also er ist der Richter, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Geschwister, das Gericht findet statt. Das ist die große Sache. Aber ohne uns. Wir haben ein anderes, ein Preisgericht. Vor dem müssen wir auch erscheinen. Das ist schon klar. Aber da werden unsere Sachen nicht laut ausgerufen, sondern das ist das andere Gericht, wo die Bücher aufgetan werden. Und wo jedes Wort drinsteht, das was nicht richtig ist. Jesus, haben wir gehört, nennt uns da bei Lukas Freunde. Ihr seid meine Freunde. Er ist jetzt unser Freund. Sollten wir deshalb in der Sünde verharren, Paulus? Sei ferne